Liebe Gemeinde, sich anderen zu öffnen, das bedeutet immer auch, ich mache mich verwundbar. Wenn ich mich einem Menschen anvertraue, weil ich sein Freund bin oder sein Freund sein möchte, dann gebe ich ihm ja Einblick in mein Herz. Und das Herz, mein Herz und dein Herz, das ist ein ganz fragiles, kompliziertes Gebilde. Ich meine jetzt natürlich nicht die Pumpe, die Blut pumpt, sondern so das Innerste meiner Seele. Da sind ja meine Ängste drin, meine Gedanken, meine Geheimnisse. Und wenn ich da jemanden ranlasse, dann besteht immer auch das Risiko, dass er da was kaputt macht und mich verletzt. Erzähle ich zum Beispiel einem Freund und sage, ich habe immer große Angst auf der Arbeit. Aber bitte erzähl es keinem weiter. Und 3 Monate später oder 3 Wochen später, da pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Und ich fühle mich verletzt, weil es fies war. Und ich wollte ja gerade, dass er es nicht sagt. Und er sagt es trotzdem. Das ist ein Risiko, was jeder eingeht, wenn er sich einem anderen öffnet. Und von daher kann man schon verstehen, dass manche auch sagen, nee, das mache ich grundsätzlich nicht. Habe ich mal gemacht, habe völlig Schiffbruch erlitten. Ich lasse es sein, ich verschließe mich jetzt vor anderen. Ich lege mir so einen Seelenpanzer zu, so eine Schutzschicht, wo ich niemanden reinlasse, wo niemand reingucken darf und wo auch nichts rauskommt. Es ist verständlich, wie gesagt, aber es hat natürlich auch gravierende Nachteile. Denn so ein Seelenpanzer, der hält nicht nur das Negative fern, nicht nur die Verletzung, sondern auch das Positive. Wenn wir einen Seelenpanzer aufbauen, dann kann zwar niemand uns verletzen und niemand weiß von unseren Geheimnissen, aber wir sind eben auch alleine. Gottes Liebe dringt nicht zu uns durch. Die Liebe von anderen Menschen dringt nicht zu uns durch. Und das ist fatal, denn wir Menschen können ohne Liebe nicht leben. Wir sind so konstruiert, kann man sagen, dass wir Liebe brauchen. Liebe von unseren Mitmenschen und Liebe von Gott. Und ein Seelenpanzer, der blockt da alles weg. Und dann wird man zwar nicht verletzt, aber man verkümmert innerlich, weil man niemanden an sich heranlässt. Und darum lautet der Titel der heutigen Predigt Mut zur Verwundbarkeit. Wir wollen das einmal durchdenken und uns Mut machen, uns zu öffnen, anderen Menschen zu öffnen, wohl wissend, dass das das Risiko mit sich bringt, verletzt zu werden, und doch erkennend, dass es notwendig und wichtig ist. Liebe erfordert Mut zur Verwundbarkeit. Und dazu wollen wir einen Text lesen, den der Apostel Paulus einmal geschrieben hat, einen Brief, den er an einen guten Freund schrieb. Und zwar saß Paulus damals im Gefängnis, gen Ende seines Lebens. Daraus lese ich euch einen Abschnitt. Das ist der 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, die Verse 9 bis 18. Und da schreibt Paulus, wie gesagt, an seinen Freund Timotheus und sagt zu ihm oder schreibt ihm: Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist als einziger bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit, denn er ist für mich nützlich zum Dienst. So alte Sprache, ne? Das heißt, er kann mir helfen, so, er hilft mir. Vers 12 weiter. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Wenn du kommst, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe. Auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Paulus ist langweilig im Gefängnis, er möchte was lesen, ne? Kann man verstehen. Vers 14. Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat sich unseren Worten heftig widersetzt. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Also er stand da vor Gericht. Ne? Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allen bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Schon beim ersten Durchlesen dieser Zeilen stellen wir fest, Paulus war ein Beziehungsmensch. Der hatte ganz viele Menschen in seinem Leben, zu denen er unterschiedliche Beziehungen hatte. Und er geht hier eine Reihe dieser Leute durch. Und das ist höchst interessant, denn diese Beziehungen, die er da nennt, die haben sich ganz unterschiedlich ausgewirkt und die sind auch ganz unterschiedlich gewachsen und zustande gekommen. Er spricht zum Beispiel von Beziehungen, die auch Verletzungen mit sich gebracht haben. Er spricht hier von einem Demas, der die Welt wieder liebgewonnen hat, so alte Sprache. Er meint damit, er hat sich vom Glauben abgewandt und hält sich nicht mehr zu Paulus, ist nicht mehr an Paulus interessiert. Also da war eine Person, in die hat Paulus viel Zeit investiert, hat mit ihm gesprochen, mit ihm gebetet, hat geguckt, wie er sich seelisch entwickelt. Und Demas hat das auch alles gut angenommen, aber irgendwann hat er dann keine Lust mehr gehabt und gesagt, tschüss Paulus, vielen Dank für die Zeit, aber ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Das hat ihn natürlich so ein bisschen verletzt, was er da alles in Demas investiert hat, ohne dass da aber was rumgekommen ist. Er nennt auch Alexander, das ist noch eine Nummer schlimmer offensichtlich gewesen, da heißt es ja, Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Also da wurde Paulus richtig verletzt von jemandem. Vielleicht hat er ihm vertraut und dieses Vertrauen wurde missbraucht oder an entscheidender Stelle hat dieser Alexander ihn im Stich gelassen oder hinterrücks hintergangen, das wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall trug Paulus da große Verletzungen von dieser Beziehung. Und das ist wichtig, dass wir das so realistisch einschätzen, dass die Beziehungen, die wir haben, nicht alle gedeihen werden und nicht alles toll wird, sondern es wird auch Enttäuschung geben. Es wird vielleicht so einen Demas in deinem Leben geben, wo du sagst, da habe ich viel investiert, wirklich viel Zeit eingebracht, aber nichts draus geworden. Hätte ich mir auch schenken können, hätte ich was anderes machen können, wäre besser investiert gewesen, diese Zeit. So was passiert, da muss man realistisch sein, das muss man einfach mit in Kauf nehmen. Und sicher kann auch der eine oder andere davon berichten, wo er sagt, ja, ich hatte auch so einen Alexander in meinem Leben, wo mir jemand wehgetan hat und was mich wirklich verletzt hat und wo er mein Vertrauen enttäuscht hat. Es hilft nichts, sich vorzumachen, dass sowas nicht passiert. Das gehört einfach zum menschlichen Leben dazu. Wenn wir Beziehungen eingehen, dann klappt manches, manches klappt nicht, manches verläuft sich so und anderes tut auch richtig weh. Den ersten Hinweis, wie wir gut damit umgehen, finden wir in Vers 14, zweiter Teil. Da sagt Paulus über Alexander, also der ihm so wehgetan hat, da sagt er, der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Das dürfen wir jetzt nicht so hören, als ob Paulus da bitter ist und sagt, ja, Gott wird dir richtig einen reinwürgen und du wirst immer krank werden, Alexander, weil du mich verraten hast. Sondern lass uns das so hören, als ob Paulus sagt, ich gebe das an Gott ab. Gott wird das regeln. Ich wurde da ungerecht behandelt, aber Gott wird sich darum kümmern. Das ist eine weise Art und Weise, mit sowas umzugehen. Nicht daran ständig zu hängen und zu sagen, ah, das hat er mir angetan, sondern zu sagen, okay, das war schmerzhaft, das tat weh, das war eine schwierige Zeit, aber jetzt gebe ich das auch ab und Gott wird sich darum kümmern. Er wird das schon regeln, er wird Gerechtigkeit schaffen. Das bedeutet doch, dass er das alles so hinmacht und hinlegt, dass es wieder passt. Gott wird sich darum kümmern, so etwas abgeben zu können. Das ist ganz wichtig, wenn man verletzt wurde. Verschließt euch nicht aus Angst, andere könnten euch verletzen. Das wird passieren, aber es ist nicht die Lösung, sich einen Seelenpanzer anzueignen, denn das macht einsam. Der Preis, den wir dafür zahlen müssten, ist viel, viel zu hoch. Ja, Menschen verletzen uns immer wieder, aber ein Seelenpanzer macht uns einsam und verhindert auch all das Gute, was Beziehungen mit sich bringen. Und davon spricht Paulus ja auch in diesem Text, in diesen Versen. Paulus hatte immer wieder den Mut, Freundschaften zu schließen, auch wenn er verletzt wurde. Und das hat ihm auch unglaublich viel genützt. Er hat davon sehr profitiert. Zum Beispiel spricht er ja hier oder schreibt er an Timotheus. Wir sehen, wie Paulus sich auf seine Freunde stützt. Da sagt er in Vers 13 zum Beispiel, wenn du kommst, Timotheus, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe. Könnt ihr euch vorstellen, im Gefängnis, das ist kalt. Das interessiert die Römer überhaupt nicht, ob er friert und wie es ihm da geht. Aber Paulus hat in dieser schweren Situation einen Freund, der ihm ganz praktisch hilft und der den Mantel, den er da noch irgendwo hat, mitnimmt, damit ihm nicht so kalt ist. Das ist doch etwas, was Freundschaft auszeichnet und warum man immer wieder auch das Wagnis eingehen sollte und sich auf Menschen einlassen. Weil wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann sind doch unsere Freunde auch für uns da. Ich denke, jeder von uns kann berichten und sagen, als ich mal durch eine schwere Zeit ging, da hat mein Hauskreis für mich gebetet. Oder da hatte ich Freunde in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, die mir geholfen haben und die mich gestützt haben. Da haben mir Menschen geholfen und das ist doch wunderbar, das ist die Schönheit von Freundschaft. Paulus spricht auch über Lukas in Vers 11, da sagt er, Lukas ist als einziger bei mir. Also er hat da einen Freund, der ihn im Gefängnis besucht, der zu ihm kommt und sich mit ihm austauscht, mit ihm betet. Und das ist doch wunderbar. Also trotz aller Enttäuschungen, Freunde sind unverzichtbar. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder Freundschaften schließen. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass Paulus hier Markus erwähnt. Er sagt in Vers 11, zweiter Teil, nimm Markus und bring ihn mit, denn er ist für mich nützlich zum Dienst, also er kann mir helfen. Da spricht er wahrscheinlich von Johannes Markus und das ist eine interessante Geschichte. Denn Johannes Markus und Paulus, die waren mal ganz eng, die waren mal dicke Freunde und zwar auf ihrer ersten Missionsreise sind sie zusammen gereist. Markus war da noch ganz jung und das war ein bisschen zu viel. Also so eine Missionsreise, das hat es ja ordentlich in sich. Also da wurden die verfolgt, wurden ins Gefängnis gesteckt, waren ständig in Lebensgefahr. Und da hat dieser Markus, noch jung an Jahren, gesagt, das ist mir zu viel, ich höre auf. Ich steige aus dieser Missionsreise. Und das hat Paulus tief verletzt. Das hat er so ein bisschen als Affront gewertet oder als Vertrauensbruch und gesagt, also der Markus kommt nicht mehr mit. Wenn wir die nächste Missionsreise machen, dann bleibt Markus zu Hause, ich reise nicht mehr mit dem. Also es gab einen richtigen Bruch. Aber hier offensichtlich am Ende seines Lebens, also Jahre später, da haben die zwei sich wieder versöhnt. Er sagt hier, lass Markus zu mir kommen, denn er kann mir helfen hier in dieser Situation. Daraus können wir entnehmen, dass Freundschaften auch durch Täler gehen können und trotzdem weiter bestehen. Es muss nicht immer so eine gerade Linie nach oben sein, sondern Freundschaften können auch in Wellenbewegung sich vollziehen. Und wenn vielleicht mal eine schwere Zeit ist, heißt das nicht, dass die Freundschaft am Ende ist, sondern es kann auch wieder gut werden, man kann auch wieder zueinander finden. Freundschaften sind wichtig, aber sie stoßen eben auch an Grenzen. Und das sieht Paulus hier auch deutlich. Er schreibt in Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung, also als er da vor Gericht war wegen seines Glaubens, ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Also da war die Situation, Paulus stand vor Gericht und da hat sich keiner getraut, so an seine Seite zu stehen und zu sagen, jawohl, ich bin auch ein Christ. Was Paulus macht, ist vollkommen in Ordnung. Man kann ja hier wohl seinen Glauben frei sagen. Was ist das für eine Gesellschaft, dass das nicht geht? Da hatte keiner den Mut dazu. Kann man auch verstehen. Und Paulus versteht es ja auch. Er sagt, möge Gott ihnen das nicht anrechnen. Das ist schon verständlich, dass sie da nicht ihr Leben riskiert haben. Also menschliche Freundschaften stoßen auch an Grenzen. Und das ist wichtig, dass wir diese oder dass wir das wissen und keine unrealistischen Erwartungen hegen. Denn sonst werden wir enttäuscht, wenn wir denken, Menschen geben alles für uns und sterben für uns. So ist es eben nicht. Freundschaften sind wertvoll, sie stützen uns in schwierigen Zeiten, aber sie haben eben auch ihre Grenzen. Keine unrealistischen Erwartungen an Freundschaften hegen, sondern stattdessen die Freundschaft auf ein festes Fundament bauen. Und dieses Fundament, auf den Paulus seine ganzen Freundschaften baut, dieses Fundament ist eben Gott, Jesus Christus. Auf dieses Fundament baut er seine guten Beziehungen aus. Er sagt nämlich hier über seinen Prozess, wo ihm keiner beigestanden hat, dann weiter in Vers 17. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Also nimmt dieses Bild vom Löwen und Gott schützt ihn da vor diesem Löwen, der ihn zu auffressen droht. Weiter Vers 18, der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Also das ist Paulus Fundament. Er setzt letztendlich nicht darauf, dass Menschen ihn retten und letztendlich ausfüllen und immer helfen, sondern er hat so eine Grundlage, auf die er immer wieder zurückgreifen kann, nämlich sein Vertrauen auf Gott, wo er sagt, wenn menschliche Beziehungen an ihre Grenzen stoßen, dann habe ich Jesus, der bei mir ist und der mich schützt und der mich auch dem Rachen des Löwen entreißt und dann auch durchträgt durch schwere Zeiten. Wisst ihr, warum menschliche Beziehungen oft schwierig sind? Das ist ja so. Menschliche Beziehungen, das ist eigentlich so ganz komisch in gewisser Weise. Wir brauchen sie, jeder will sie, keiner möchte darauf verzichten und doch knatscht es so häufig an so vielen Stellen. Und der Grund dafür ist, dass wir mit einem Defizit in unsere Beziehung hineingehen. Wir haben ein Bedürfnis nach Liebe, nach Annahme, nach Sicherheit. Wir wollen uns geborgen fühlen. Und wir haben das Gefühl, dass das nicht gestillt wird, dass wir ein Defizit haben. Und mit diesem Defizit gehen wir dann in unsere Ehen, in unsere Freundschaften. Und da ist so ein bisschen die Erwartung, hilf mir, gib mir die Geborgenheit, die ich brauche. Gib mir die Anerkennung, nach der ich mich sehne. Das ist ja nichts Verwerfliches, aber das Problem ist, der andere kommt genau mit dem gleichen Defizit rein. Und dann sind da quasi zwei, die haben Schulden auf dem Konto und betteln sich gegenseitig um Geld an. Und das kann nicht funktionieren. Und darum knatscht es so häufig. Es ist das falsche Konzept, in Beziehung zu gehen und zu sagen, gib mir, was ich brauche. Das führt zu Frust. Es ist einfach so, wenn ich sage, du sollst mir immer Liebe geben. Ja, dann musst du diese Liebe ja auch immer haben. Hast du aber nicht immer, also kannst du sie mir auch nicht immer geben. Und dann bin ich eben manchmal hungrig und durstig und du kannst meinen Hunger nach Liebe nicht stillen. Und dann kommen so Sätze wie, ich bin immer derjenige, der anruft, nie rufst du an. Oder wir reden nur über deine Probleme reden wir. Ja? Kennt ihr? Von entfernten Verwandten. So läuft das dann, nicht? Und das ist das Symptom davon, dass wir mit Defiziten in unseren Beziehungen stehen. Richtig wäre es oder gut wäre es, wenn wir es so machen könnten, dass wir sagen, ich mag dich, ich freue mich auf die Freundschaft und die Begegnung, die wir haben, aber ich bin nicht davon abhängig. Ich brauche nicht die Geborgenheit und ich brauche nicht die Anerkennung. Ich brauche keine Sicherheit von dir, sondern ich kann frei mit dir kommunizieren und mir was schenken lassen und wenn du mir Anerkennung schenkst, freue ich mich. Wenn das mal nicht kommt, ist es auch in Ordnung. Das wäre natürlich tipptopp. So kann Freundschaft gedeihen, wenn man so eine Haltung haben kann. Aber das Dilemma ist natürlich, dass wir diese Haltung nicht haben oder dass wir dieses Defizit nun mal haben. Es ist nun mal so, dass wir Liebe brauchen und Geborgenheit und sie ist nicht da. Das ist unser Dilemma. Was sollen wir tun? Der erste wichtige Schritt ist schon einmal diese Erkenntnis überhaupt zuzulassen. Das ist wichtiger, als wir denken. Denn häufig ist das Problem, dass wir sagen, nö, wir erwarten ja gar nichts. Ich erwarte ja gar nichts von dir. Ich bin nur enttäuscht, aber ich erwarte nichts. Ja, das sind so menschliche Gefühle. Ich habe Respekt davor, aber wenn wir uns das jetzt mal analysieren, also du bist enttäuscht, aber hast keine Erwartung. Das geht einfach nicht, ja, weil Enttäuschung entsteht aus nicht erfüllten Erwartungen. So, das heißt, wenn du enttäuscht bist, dann hattest du vorher Erwartungen. Und es ist wichtig, dass wir uns das einmal eingestehen und sagen, ja, natürlich brauche ich etwas. Ich brauche Liebe, ich brauche Anerkennung. Das ist mir wichtig und ich habe da ein Defizit. Wenn wir diesen Erkenntnisschritt gemacht haben, dann ist eigentlich nur noch eine Sache wichtig, nämlich, dass wir am richtigen Ort danach suchen, nicht am falschen. Entscheidend ist, am richtigen Ort nach Sicherheit und Anerkennung und Geborgenheit zu suchen. Und zwar, dass wir uns klar machen, dass Menschen uns diese totale Annahme und totale Liebe so nicht geben können. Und dass wir diese Anerkennung und Liebe nur bei Gott letztendlich finden. Ganz wichtig, das sich klarzumachen, zu verstehen. Das löst zwar noch nicht das Problem von jetzt auf gleich, aber es führt dazu, dass ich zumindest mal am richtigen Ort nach Wasser bohre. Wenn ich immer versuche, dass Menschen mich glücklich machen, dann bohre ich an einer Stelle nach Wasser, wo einfach kein Wasser da ist. Das ist fatal. Dann kann ich so viel graben, wie ich will. Ich komme nie zum Ziel. Wenn ich an der richtigen Stelle nach Wasser grabe, dann sprudelt das Wasser zwar noch nicht sofort, aber ich weiß zumindest, ich bin an der richtigen Stelle. Und alles, was ich da grabe, das geht in die richtige Richtung. Darum ist es so wichtig, am richtigen Ort nach Glück und Freude und Annahme und Liebe zu suchen. Und dieser richtige Ort ist Jesus Christus, Gott. Wenn wir das klar haben, dann können wir anfangen, unseren persönlichen Zugang zu Gott zu finden. Es gibt keinen Standardzugang, kein Schema F, sondern es geht darum, dass du persönlich deinen Zugang zu Jesus Christus findest. Kannst du dich fragen, wo fühle ich mich Gott nahe? In welchen Situationen? Was sind so Hilfsmittel, die mir helfen, Gottes Nähe zu erfahren? Vielleicht, wenn ich in der Bibel lese, dann spüre ich, dass Gott zu mir spricht. Wenn du merkst, dass das ein Zugang für dich ist, dann bau diesen Zugang weiter aus. Probier vielleicht auch mal andere Zugänge aus, dass du vielleicht Lobpreismusik hörst oder dass man einen Waldspaziergang macht und sich an Gottes Schöpfung erfreut. Was auch immer, dass man natürlich betet, versucht sein Gebetsleben zu vertiefen. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Es gibt so viele Zugänge zu Gott, wie es Menschen gibt, weil jeder hat seinen eigenen Zugang. Aber es ist wichtig, dass du deinen persönlichen findest. Und dazu gehört vor allem, Gott Raum zu geben. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, seinen Zugang zu Gott zu finden. Das Problem ist einfach, dass wir unser Leben so vollstopfen, dass wir Gott keinen Raum und keinen Platz geben, überhaupt uns zu begegnen. Das ist die Krankheit unserer heutigen Zeit. Ständig bimmelt das Telefon, ständig ist irgendwas am Laufen, Radio oder was auch immer, Fernseher, alles läuft immer, alles ist eng, alles ist getaktet und da ist kein Raum für Gott. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, wenn wir Gott mehr Raum schaffen würden, dann wäre es nicht schwierig, ihm zu begegnen. Es ist nicht schwer, Gott zu finden, wenn man Platz lässt in seinem Leben dafür, wenn man Zeiten schafft, so Inseln im Alltag, wo man sich für Gott Zeit nimmt. Und das kann mir keiner erzählen, dass es dafür keine Zeit gibt. Wenn du 8 Stunden schläfst, was ja schon viel ist, dann hast du, lass mich jetzt rechnen, 16 Stunden zu deiner freien Verfügung. Niemand kann 16 Stunden lang permanent sinnvolle, effektive Dinge tun. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Kein Arbeitgeber kann das verlangen. Es ist nicht möglich. Das heißt, du kannst auch als gestresster Manager in deinem Leben Inseln der Ruhe schaffen. Auch wenn du viel um die Ohren hast, kannst du dir Zeiten einrichten, wo du Platz lässt für Gott. Wenn du das tust, dann ist es nicht schwierig. Dann gilt nämlich Jeremia 29, Vers 13, wo Gott sagt, wenn ihr mich von Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Ja, wenn jemand von Herzen zu Gott kommt und Gott begegnen möchte und die Beziehung zu ihm vertiefen, versteckt sich Gott nicht hinterm Baum und sagt, hihi, ich lasse mich von dir nicht finden, du willst Gemeinschaft mit mir haben, aber ich möchte nicht mit dir Gemeinschaft haben. Völlig falsch. Das ist ein völlig falsches Gottesbild. Sondern Gott ist da und er möchte mit uns Beziehung und Gemeinschaft haben. Wer mich von Herzen sucht, sagt Gott, von dem werde ich mich finden lassen. Und je mehr wir in diese Richtung gehen und je mehr wir einen Zugang finden zu Gott, unseren eigenen Zugang. Je mehr werden wir merken, dass unsere Freundschaften auf einem festeren Fundament gründen. Dass das Fundament, auf dem wir unsere Freundschaften und Beziehungen bauen, fester wird. Und dass das auch mal ausgehalten wird, wenn ein Freund vielleicht mal nicht zuhören kann oder mal schlecht drauf ist oder man streitet sich mal. Ist das nicht gleich eine Katastrophe? Weil das eben alles auf einem festen Fundament ruht. Genauso wie Paulus dieses feste Fundament in Jesus Christus hatte. Mut zur Verwundbarkeit, so hieß der Titel der heutigen Predigt, und ich möchte nochmal das Wichtigste zusammenfassen, dass wir es parat haben. Es ist so, wer sich öffnet, wer sich anderen Menschen öffnet, der macht sich verwundbar. Da kann man nicht drum herum reden, und trotzdem sollten wir dieses Risiko, Wagnis immer eingehen, denn die Alternative ist ja, dass wir uns einen Seelenpanzer zulegen, und dieser Seelenpanzer wird uns einsam machen, er wird uns abschotten von anderen Menschen und auch letztendlich von Gott. Und das ist fatal, weil dann werden wir verkümmern. Viel besser als ein Seelenpanzer ist, dass wir versuchen, einen Zugang zu Jesus, zu Gott zu finden und die Beziehung zu ihm immer weiter ausbauen. Da muss man investieren, wie in jede andere Beziehung auch. Und je enger und tiefer unser Zugang wird zu ihm, desto mehr werden wir auch von ihm Liebe, Anerkennung und Geborgenheit erfahren. Und das macht uns dann frei, neue Freundschaften zu schließen und auch mal Verletzungen in Kauf zu nehmen. Und eben, ja, ein Fundament ist dann geschaffen, wo unsere Freundschaften drauf gedeihen können. Fest in Christus gegründet, können wir uns anderen öffnen. Und so wachsen wunderbare Freundschaften. Amen.